Es fühlt sich an wie ein Leben in der Dystopie, sagt Tassos Teloglou. Der Journalist aus Athen wurde auf der Straße verfolgt, heimlich fotografiert und ausspioniert. Er hat 2022 den Abhörskandal in Griechenland mit aufgedeckt. Zahlreiche JournalistInnen und auch PolitikerInnen waren illegal überwacht worden. Auf ihren Handys fand sich die Spyware Predator. Was hat sich seitdem in Sachen Aufklärung getan? Wie hat sich die Arbeit von investigativen Medienschaffenden durch den Skandal verändert? Und warum ist die Abhöraffäre nicht allein ein griechisches Problem? Darum geht's in dieser Folge von Pressefreiheit grenzenlos. Das ist der Podcast von Reporter ohne Grenzen. Er nimmt euch mit dahin, wo die Pressefreiheit bedroht ist und stellt euch Menschen vor, die sich für sie einsetzen. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Meine Gäste heute sind Tassos Teloglou. Er ist investigativer Journalist, Fernsehmoderator und Publizist. Er lebt und arbeitet in Athen und hat mit anderen Reportern die investigative Reportage-Website Inside Story gegründet. Sie hat den Abhörskandal erst so richtig ins Rollen gebracht. Von 1990 bis 2000 war Tassos auch Deutschland-Korrespondent für verschiedene griechische Medien. Und in der zweiten Hälfte dieser Folge kommt Helene Hahn in unsere Runde. Sie ist Referentin für Internetfreiheit bei Reporter ohne Grenzen. Tassos ist mir aus Athen zugeschaltet. Hallo.
Hallo nach Berlin. Guten Morgen.
Tassos, mein Handy liegt hier auf dem Tisch und ich mache auch alle meine Verabredungen, auch beruflicher Art, immer mit dem Handy und denke eigentlich wirklich selten darüber nach. Bin ich zu sorglos?
Es steht heute in der Tageszeitung Kathimerini in Athen ein sehr interessanter Artikel. Der Geheimdienst hat die Ministerratsmitglieder informiert, sie sollen keine Apps benutzen, damit man mit anderen Leuten im Verwaltungsapparat oder in der Regierung über Regierungssachen reden. Diese Apps seien unsicher, meint der Geheimdienst. Unter diesem Absatz steht ein weiterer Absatz, nachdem die Mitglieder der französischen Regierung informiert worden sind. Sie müssen ab sofort das Internet vermeiden und über einen französischen App miteinander weiter reden über Regierungsangelegenheiten. Wenn man auch die deutsche Erfahrung damit nimmt, ich kenne sie, weil ich war bei der Bundeszentrale für die Netzsicherheit im Jahr 2016 in Bonn. Es gab Handys, die in Essen produziert wurden, damit die Mitglieder der deutschen Regierung miteinander reden. Nur das Problem war, dass selbst Frau Merkel in dieser Zeit benutzte nicht diese Handys, aber benutzte ihren eigenen Handy, um zu reden. Und deswegen wurde sie von den Amerikanern ausspioniert.
Da sind wir schon mitten bei dem Aspekt, dass es eben nicht nur ein griechisches Problem ist, das ausspioniert werden durch Spyware. Wie gehst du denn als Journalist mit dem Handy um mittlerweile?
Sehr sparsam. Viel sparsamer als vor der Abhöraffäre in Griechenland. Ich hatte immer Probleme mit dem Abhören in meinem Land. Das heißt, der Geheimdienst hat immer versucht, meine Informationssammelswut für sich auszubeuten. Das machen Geheimdienste gern. Das heißt, sie hören Dritte ab, damit sie die eigene Arbeit vermeiden. Der qualitative Unterschied ist jetzt, dass das über ein Spyware gemacht wird. Was ist ein Spyware? Das ist ein Softwarestück, das im Apparat installiert wird und damit nicht nur die Kontakte von Telefon zu Telefon abgehört werden, aber auch die Kontakte mit den eigenen Quellen, wenn zum Beispiel das Telefon auf einem Kaffeetisch liegt. Das heißt, das Mikrofon des Telefons und die Kamera des Telefons werden praktisch von den Steuer des Spywares als Aufnahmegeräte benutzt.
Das heißt, die Qualität dieses Ausspioniertwerdens hat sich verändert. Du hast gesagt, seitdem du Journalist bist, wirst du eigentlich schon überwacht. Wann hast du das zum ersten Mal bemerkt? Wie hast du gemerkt, du wirst gerade beobachtet, überwacht, abgehört, verfolgt vielleicht?
Nun, ich weiß, dass im Jahr 1988, als ich noch nicht Korrespondent in Deutschland war, habe ich versucht, mit meinem Vater über einen großen Auftrag, Staatsauftrag zu sprechen, am festen Anschluss. wo er eine Rolle gespielt hat. Ich wollte nicht Details des Auftrages, weil mein Vater würde mir nie diese Details erzählen. Er arbeitete bei einer großen holländischen Firma Philips und ich war Journalist und er wusste, dass ein Widerspruch ist, ein Conflict of Interest. Aber ich wollte von ihm Technisches wissen. Also was soll ich verstehen unter diesem Auftrag? Er hat mir sehr wenig erzählt, aber dann wurde unser Gespräch benutzt nach ein paar Wochen, damit der Auftrag, den seine Firma damals gewonnen hat, storniert wird. Das heißt, jemand hat unser Telefonat abgehört. Und obwohl wir nichts darüber sagten, nichts Wichtiges, nichts Kritisches, ich wollte nur praktisch sein Fachwissen benutzen, dieses Abhören des Telefonats damals, des festen Anschlusses damals, zurück im Jahr 1988, wurde für eine ganz andere Angelegenheit benutzt. Ich wusste schon damals, dass es abgehört wird. Dann im Jahre 1990, als die damalige konservative Regierung die Wahlen gewonnen hat, hat einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, weil sehr viele Leute, wie ich zum Beispiel, in der Vergangenheit abgehört waren. Nur 3 Jahre später entpuppte sich Mitsotakis selbst als jemand, der abgehört hat. Das heißt, ich war schon in Deutschland und das spielte bei mir keine Rolle. Ich war Korrespondent in Deutschland, aber Minister von Mitsotakis haben ihm damals vorgeworfen, dass sie über einen privaten Mechanismus, der in einen Raum der Partei installiert wurde, abgehört worden sind. Ich meine über Diskussionen im Festnetz. Es gab damals Kommunikation im Festnetz. Das kam nie vor dem Kadi. Diese Ermittlung, es wurde ermittelt, aber es kam nicht vor dem Kadi, weil der nächste Ministerpräsident, der hieß Papandreou, der Alte, hat die ganze Sache amnestiert und hat natürlich angefangen, selbst abzuhören. Und so ging es weiter. Das hat sich nicht geändert, nur als die Technologie dann zum Handy übergegangen ist, wurde sehr viel übers Handynetz abgehört. Im Jahr 2006, der Ministerpräsident Karamanlis hat über 3 Minister angekündigt, dass er abgehört worden ist. Es hat angefangen bei den Olympischen Spielen und dann nach den Olympischen Spielen wurde die Infrastruktur nicht zerstört. Das heißt, sie wurde weiter benutzt, damit, sage ich mal, jetzt die Organisatoren der Spiele, die der damalige konservative Regierung war, von Karamanlis abgehört wird. Er wurde selbst abgehört, der Chef der Polizei, der Chef des Geheimdienstes. Und im Jahr 2011, 2012 wurde mir von einer deutschen Stelle bestätigt, dass eine griechische Stelle nach meiner Überwachung fragte in Deutschland. Es war damals der Siemens-Schmiergelder-Skandal in Deutschland und ich reiste sehr oft nach München. Also ich wurde in Griechenland überwacht wahrscheinlich, aber nachdem ich im Flugzeug eingestiegen bin, haben sie mich verloren und sie wollten, dass sie jemand über meine Bewegungen in Deutschland sich kümmert. Die deutsche Stelle angeblich hat das sofort abgelehnt, aber ich weiß schon, dass ich im Jahr 2012 ein Ziel war.
Nach dem, was du erzählst, ist das Abhören oder scheint das Abhören in Griechenland eine weit verbreitete Praxis zu sein, die auch schon seit Jahrzehnten besteht. Und du als Journalist weißt darüber seit Jahrzehnten, bist immer wieder also Ziel von Abhörungen gewesen. Warum ist jetzt der Skandal, der 2022 ins Rollen kam, der neueste Abhörskandal, warum hat er so große Wellen geschlagen?
Nun, ursprünglich hat er keine großen Wellen geschlagen, weil die größeren Medien darüber nicht berichtet haben. Der Geheimdienst, das war einer der ersten Gesetze der neuen konservativen Regierung, zurück im Jahr 2019, übernahm der Ministerpräsident direkt und ersetzte seinen Neffen, der auch Chef seines Büros war, in der hierarchischen Kette zwischen ihm und dem Chef des Geheimdienstes ein. Praktisch der Chef des Geheimdienstes war weisungspflichtig dem Neffen des Ministerpräsidenten. Ich glaube, dass ein Grund, warum die größeren Medien nicht sofort darüber berichtet haben, über das Abhörskandal meine ich, war, dass die Angst hatten von der Behauptung, der Ministerpräsident war in Kenntnis dieser Praktiken. Man weiß nicht, was der Ministerpräsident wusste, aber man weiß natürlich, dass der Ministerpräsident die Angelegenheit, also dass das abgehört worden ist, dass das in seiner Kenntnis war. Wir wissen nicht, wie viel er davon wusste, aber wir wissen, dass er das wusste. Unser Beitrag zur Aufklärung dieser Sache hat mit dem Fall unseres Kollegen Thanasis Koukaki zu tun. Das heißt, irgendwann hat Thanasis unsere Ermunterung sein Handy an dem Citizen Lab geschickt. Citizen Lab ist ein Laboratorium der Universität Toronto, die sogenannte digitale Forensics betreiben. Das heißt, sie finden im Computer und im Smartphones, ob da solche tückische Softwares eingepflanzt werden. Und sie haben herausgefunden, dass Predator im Mobiltelefon von Thanasis eingepflanzt worden ist. Dann haben sie einen Bericht geschrieben und dieser Bericht wurde uns von Thanasis übergeben. Wir waren bereit, diesen Bericht zu veröffentlichen, weil wir 4 Monate vorher über die israelische Firma Intellexa berichtet haben. Intellexa war eine Firma, die eigentlich von Zypern gestartet hat. Das war Tal Dilian, war der Gründer der Firma. Dann hat er die Produktionsstätte der Firma nach Skopje, Nordmazedonien, geschickt. Und aus Nordmazedonien kam praktisch die Firma nach Griechenland. Sie kam in 2 Schritten. Der erste Schritt war, die Fähigkeiten, die Möglichkeiten dieses Systems dem griechischen Staat zu präsentieren. Das heißt im Klartext, den Geheimdienst zu präsentieren, direkt nach der Wahl der Regierung im Jahr 2019. Der zweite Schritt war, als sie Schwierigkeiten in Zypern bekommen haben, wegen eines Minivans, das vor dem Flughafen Larnaca viele Daten abgesaugt hat, der einsteigenden und aussteigenden Passagiere, kriegten sie Schwierigkeiten in Zypern und kamen mit ihrer ganzen händlerischen Aktivität nach Athen, um aus Athen Exporten dieser Software zu tätigen. Das heißt, der Software Predator, die dazu konstruiert war, um Daten von Mobiltelefonen und Computern abzusaugen. Das passierte im Herbst 2020, als sie nach Athen kamen. Und im Dezember 2021, meine Kollegin Elisa Triadafilou bei Inside Story, da wo wir beide arbeiten, konnte zum ersten Mal berichten, dass eine solche Firma im Lande sei, dass diese Individuen die Leitung der Firma haben und dass diese Firma mindestens 42 vergiftete Links, wie wir sagen, konstruiert hat, die mit ein GR, also mit ein Akronym eines griechischen Interesses im Markt sei. Das heißt, von den insgesamt 320 Links, die damals Meta und Citizen Lab feststellen konnten, das war 4 Monate vor der Entdeckung der Vergiftung des Telefones von Thanasis Koukakis. Und wir haben im Bericht von Meta sämtliche Links, die vergiftet waren, untersucht. Von den 320 Links insgesamt für den ganzen Planet, die Meta festgestellt hat, 42 galten griechischen Zielen. Das heißt, 12% der Links waren für Griechenland konstruiert. Eine Woche nach diesem Bericht kam Thanasis Koukakis in unserem Büro und wir haben ihn ermuntert, sein Telefon nach Toronto zu schicken, zu Citizen Lab. And the rest is history.
Okay, das klingt wirklich wie ein Polit-Thriller, den sich Hollywood ausgedacht hat. Aber es ist leider Realität. Was genau heißt das denn für dich, für euch jetzt als Journalisten, wenn sowas rauskommt? Also wie hat das eure Arbeit nochmal verändert?
Natürlich, bis wir die erste Veröffentlichung unternommen haben, das heißt im Anfang April 2022, verbrachten wir ein relativ ruhiges Leben. Das war nicht mehr so nach der ersten Veröffentlichung. Es gab Hektik. Die Firma hat ihre Büros in Athen zum Stille gebracht. Sie haben alle von zu Hause gearbeitet. Die Büros in Skopje, in Nordmazedonien, wo die Produktionsstätte war, wurden sofort stillgelegt und das Personal versetzt. Am 15. April, 3 Tage nach der Veröffentlichung. Das wissen wir alles heute, weil Leute von der Firma zu uns gekommen sind und das erzählt haben. dann, was passierte ist, wir haben angefangen zu spüren, dass wir Schatten hatten. Das heißt, wir gingen zum keinen Termin unbegleitet. Wir gingen zu mehreren Terminen begleitet.
Wer waren denn diese Schatten?
Von Leuten, die der Polizei gehörten und die mit dem Geheimdienst zusammengearbeitet haben. Sie gehörten der Polizei, das wissen wir schon, weil einige dieser Leute schon an Kollegen ausgeplaudert haben. Also dann haben wir angefangen, unsere Maßnahmen zu treffen. Das heißt, wir ließen die Handys zu Hause, als wir zu Terminen gingen. Wir wechselten Autos. Wir benutzten sehr stark die Straßenbahn oder andere Medien. Wir fuhren zu Terminen nicht. Also wir haben Termine kaputt gehen gelassen. Ich weiß nicht, ob wir bei allem dem sehr erfolgreich waren. Zum Beispiel bei mir wurde ein Sack mit einem Computer gestohlen im Flughafen von Thessaloniki im November 2022. In diesem Sack gab es mehrere Notizbücher mit Notizen, die mit dem Export der Software in Sudan zu tun hatten. Das heißt, der Staat hat diese Debatte ernst genommen. Natürlich, der Staat hat nie zugegeben, offiziell zugegeben, dass sie A, die Software benutzt haben und dass sie B, die Leute, die uns beobachtet haben, instruiert hat. Nur ich weiß von meiner Garage, dass zwei Herren Ende Mai 2022 zu der Garage gegangen sind und sie wollten zu meinem Auto, um wahrscheinlich einen GPS-Tracker auf dem Auto zu pflanzen, damit man sieht, wo ich hinfahre. Als das passiert ist, habe ich angefangen, das Auto nicht mehr zu benutzen oder den Wagen zu wechseln und so weiter. So ging es bis zum Ende, bis zu Ende Juli 2022. Damals gab es eine Regierungskrise nach der Anzeige, die der Chef der Sozialistischen Partei, Nikos Androulakis, beantragt hat bei der obersten Staatsanwalt, weil er in der technischen Abteilung des Europaparlaments gefunden hat, dass eine Predator-Link zu seinem Handy geschickt worden ist. Und nach der Anzeige von Androulakis ist der Chef des Geheimdienstes und der Neffe des Ministerpräsidenten sind beide zurückgetreten. Nach dieser Kurve der Geschichte kehrte schrittweise die Normalität zurück.
Nikos Androulakis, der Politiker, von dem du gerade sprichst, ist Führer der Oppositionspartei PASOK und aber auch EU-Abgeordneter. Das Ganze zieht ja noch weitere Kreise. Du hast ja schon gerade geschildert, was für weite Kreise das zieht und ja, wie du auch selbst betroffen bist. Aber dieser Abhörskandal ist ja nicht nur ein griechisches Problem, sondern eben zum Beispiel auch ein EU-weites, vielleicht auch ein globales Problem.
Im Juli 2022 hat nach der Affäre Androulakis hat die sogenannte PEGA-Kommission im Europaparlament ihr Mandat erweitert. Sie heißt PEGA-Kommission, weil sie mit Pegasus, einem anderen Spyware, zu tun hat. Ursprünglich, also ihr Mandat war, über Pegasus zu berichten. Dann hat der Vorsitzende der Kommission und die Rapporteurin, die Berichterstatterin, Frau Dveldt, Sophie Dveldt, ist sie mit uns in Verbindung gekommen und hat um Hilfe gebeten. Predator war eine bis dato terra incognita, nicht ganz unbekannt, aber es gab nicht so viele konkrete Fälle. Ich muss hier für unsere Zuhörer sagen, dass Thanasis Koukakis der erste Fall eines Abhörens mit Predator in Europa überhaupt gewesen ist, weil Predator ist das sogenannte Pegasus für die Arme. Das heißt, es wurde hauptsächlich in Ländern der dritten Welt benutzt, wie Ägypten, Afrika, Länder der arabischen Halbinsel und so weiter. Es wurde nie in Europa angewandt und Koukakis war der erste Fall, in dem Predator angewandt worden ist.
Was muss denn deiner Meinung nach passieren, Tassos, um das alles ganz aufzuklären? Was forderst du zum Beispiel von der EU?
Nun, die EU beruft sich auf eine Klausel, die sagt, dass die nationale Sicherheit eine interne Angelegenheit der Staaten ist. Und da stoßen alle Versuche, eine gesamteuropäische Regelung in dieser Sache zu finden. Es kann nicht sein, weil im Zeit des Internets, es hat keinen großen Sinn, nationale Regelungen über Spyware zu treffen. Wenn die Firma zum Beispiel weiter das betreiben will oder der Geheimdienst weiter das betreiben will, es ist sehr leicht, eine Infrastruktur auf Zypern oder auf Bulgarien, die sind beide EU-Länder, aufzubauen und das über einen Server in Zypern oder Bulgarien zu verwirklichen. Das heißt, es hat mehr Sinn, dass man eine europäische Regelung über Spyware trifft. Nur jedes Land will diese Spyware zu seinem Gunsten benutzen. Jede Machtstruktur will diese Spyware zu ihren Gunsten benutzen. Und deswegen sagen die Staaten der Europäischen Union, zum Europäischen Parlament zum Beispiel, nee, das ist nicht deine Angelegenheit. Es hat mit nationaler Sicherheit zu tun. Das ist genau, was auch Kyriakos Mitsotakis in Griechenland macht, der Ministerpräsident, der behauptet, alle diese Sachen haben mit nationaler Sicherheit zu tun und darüber geben wir keine Auskunft. Punkt, Schluss.
Das vertiefen wir jetzt noch ein bisschen. Pressefreiheit grenzenlos ist der Podcast von Reporter ohne Grenzen. Die NGO setzt sich weltweit für die Pressefreiheit ein und für Medienschaffende, die wegen ihrer Arbeit bedroht oder angefeindet werden oder aber an ihrer Arbeit gehindert werden. Helene Hahn ist Referentin für Internetfreiheit bei Reporter ohne Grenzen Deutschland. Willkommen in unserer Runde.
Hallo, schön da zu sein.
Helene, welche Bemühungen gibt es da auf Europaebene?
In den letzten Jahren gab es einige positive Entwicklungen, aber auch jede Menge Schattenseiten. Und Nadine, ich bin eigentlich kein pessimistischer Mensch, aber an der Stelle, ja, muss ich sagen, die Schattenseiten überwiegen dann doch, weil einfach sehr wichtige, dringende Empfehlungen und auch notwendige gesetzliche Reformen ignoriert werden, nicht angefasst werden. Und man letztendlich wartet und man weiß nicht, auf was man eigentlich da wartet. Und das Problem liegt sowohl in den europäischen Mitgliedstaaten als auch bei der EU-Kommission. Und ich möchte einige Beispiele kurz erläutern. Ja, also auf der EU-Ebene gab es im letzten Jahr, also so über den Zeitraum von etwas mehr als einem Jahr, einen Untersuchungsausschuss, und zwar PEGA hieß der. Der Ausschuss war eine Reaktion letztendlich auf die vielen Überwachungsskandale, die es in verschiedenen Ländern auch gab, wo man gemerkt hat, ah, okay, da sind doch die ein oder anderen EU-Länder irgendwie mit beteiligt. Und dieser Ausschuss sollte den Einsatz von Pegasus und ähnlicher Überwachungssoftware in der EU aufklären und hatte auch recht viele Instrumente an der Hand, haben die auch sehr umfassend genutzt. Sie haben Interviews geführt, sie haben mit Betroffenen gesprochen, nicht nur Journalistinnen, aber auch. Sie haben mit Expertinnen in dem Bereich der Überwachung gesprochen und sie haben auch Delegierten Reisen, ja, sind auf Reise sozusagen gegangen, haben sich mit den Staaten letztendlich unterhalten, um bestimmte Fragen auch nochmal zu klären. Denn zum Beispiel waren sie in Israel, wo sie sich eben auch zu der Firma NSO Group, die ja hinter Pegasus steht, wo sie sich dazu sozusagen erkundigt haben. Ja, die EU-Mitgliedstaaten, die waren irgendwie gar nicht so richtig erfreut, sagen wir mal so. Sie verweigerten zum Teil auch Antworten auf Nachfragen des Ausschusses. Nachfragen zu ihrer eigenen Staatstrojaner-Nutzung. Ja, also da war man überhaupt total intransparent. Und wenn wir jetzt wieder in Griechenland sind, dann kann man sagen, der Ministerpräsident, der griechische, hat letztendlich auch verweigert, den PEGA-Ausschuss überhaupt zu empfangen. Man merkt schon, es gab da eine gewisse Abwehrhaltung. Und trotz alledem hat dieser Ausschuss, das PEGA-Komitee, veröffentlichte einen Abschlussbericht, einen recht langen, mit Empfehlungen an die EU-Kommission und eben auch vereinzelte EU-Staaten, wo die Regulierung zum Beispiel im Bereich der Exportkontrolle einfach sehr schlecht war, mit der Bitte, das sozusagen dringend anzufassen und nachzubessern, denn es ging und geht auch wirklich um unsere demokratischen Strukturen, Prozesse. Ne? Also hier geht es wirklich um viel, viel mehr als einen Fall. Ja? Ja, aber passiert ist tatsächlich absolut gar nichts. Die Empfehlungen liegen seit Sommer rum und die Parlamentarierinnen warten noch heute darauf, dass irgendwas sich bewegt. Wenn wir aus Europa ein bisschen rausgucken, nämlich in die USA, da passiert schon so einiges mehr. Da hatte letztes Jahr Präsident Biden eine Verordnung veranlasst, die besagt, dass sozusagen US-Behörden kommerzielle Staatstrojaner nur noch sehr eingeschränkt nutzen können. Also sie haben das damit begründet, eine ganz andere Begründung auf den Weg gebracht und haben gesagt, ja, diese Software verstößt gegen unsere außenpolitischen Interessen, gegen auch die Sicherheit unseres Landes, gegen Menschenrechte. Also da war das Narrativ sozusagen ein eher getriebenes von Außenpolitik und der Verbindung mit Menschen. Rechten als Sicherheitsdiskurse, wie wir es sonst immer gewohnt sind. Aber was sie dann gemacht haben, ist letztendlich entsprechende Firmen, die sie für besonders gefährlich sozusagen halten, auf eine Liste mit Handelsbeschränkungen zu setzen. Und da taucht also einzelne Tochterfirmen von dieser Intellexa Alliance unter anderem auf und auch zum Beispiel NSO Group hinter Pegasus, die sind auch auf dieser Liste. Das bedeutet, wenn man das sich jetzt anschaut, nein, das ist natürlich noch kein Komplettverbot für diese Überwachungssoftware, aber es ist durchaus ein wichtiger Schritt. Man muss auch dazu sagen, natürlich, dass die USA von ihrer Finanzkraft letztendlich auch ausreichende Mittel zur Verfügung hat, um eigene Überwachungssoftware herzustellen und entsprechend sozusagen da eine etwas andere Grundlage letztendlich hat. Aber das ist definitiv schon viel konkreter und viel regulierter als das, was in der Europäischen Union derzeit so der Fall ist. So. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, ja klar, es gibt natürlich auf EU-Ebene noch die Dual-Use-Verordnung, die ist 2021 verabschiedet worden. Dual-Use-Güter, das sind Güter, die zum Beispiel Waren, Software und auch Technologie enthalten. Also da geht Überwachungssoftware, geht da mit rein. Und dual, weil diese Güter eben einen doppelten Verwendungszweck haben. Also sie können sowohl zivil als auch eben militärisch verwendet werden und verkauft werden, vermarktet werden von den Firmen. Mit dieser Dual-Use-Verordnung sollten ja eigentlich, und das war das große Ziel, strengere Kontrollmechanismen für den Export von Überwachungssoftware aus der EU in andere Länder sichergestellt werden, also auch rechtlich sichergestellt werden. Und wir als Reporter ohne Grenzen, auch mit einem großen Bündnis anderer Organisationen, haben schon sehr früh kritisiert, dass man sich hier eigentlich wieder nur auf Minimalforderungen geeinigt hat. Also zum Beispiel gab es keine zufriedenstellende Einigung über unternehmerische Sorgfaltspflichten oder sogar eine verbindliche gemeinsame Kontrolllisten, ja. Und genau das fällt uns halt jetzt total auf die Füße, weil man total schwer nachvollziehen kann, wer wo welche Ausfuhrgenehmigung erteilt hat. Das hat zum Beispiel auch Pega massiv kritisiert. Und auch die Firmen sind letztendlich nicht explizit verpflichtet, die mit ihren Produkten und auch Dienstleistungen verbundenen Menschenrechtsrisiken weder zu identifizieren, noch zu verhindern, noch zu minimieren. Und sie sind vor allen Dingen auch überhaupt nicht Rechenschaft schuldig. Das ist natürlich echt krass und das muss sich ändern. Das wäre halt wichtig, genau diese Lücke bei den Exportkontrollen zu schließen.
Tassos, wie könnte denn deiner Meinung nach so eine Regulierung aussehen? Was wäre sinnvoll aus deiner Sicht?
Was zum Beispiel die Exporte betrifft, die Strafmaßnahmen gegen Länder, die diese Exportstandards missachten, müssen schärfer werden. Das heißt, über Griechenland wurde Spyware nach Sudan exportiert. Die Kommission fragt nur das Land, ob sie die Regeln eingehalten haben. Das Land antwortet, die Regeln wurden eingehalten. Aber zum Beispiel der französische Geheimdienst hat Informationen, wonach die Regeln nicht eingehalten wurden in diesem Fall. Ich verstehe nicht, warum diese Informationen nicht Grundlage einer Verhandlung zwischen der Kommission und dem griechischen Staat sein können. Ich habe eine Antwort natürlich. Wenn das der Fall ist, dann kann es auch umgekehrt werden. Dann kann ein kleines Land Informationen über den Geheimdienst eines größeren Landes haben. Und sowas macht man nicht. Besonders in den Exporten, was Drittländer betrifft, was Länder Afrikas oder Asiens betrifft, da muss die Europäische Union zu ihren Regeln stehen. Wir sollten damit anfangen, weil das, was unsere Freiheit an Kommunikation trifft, trifft in einigen Ländern wie Sudan das Leben der Leute. Das heißt, über Spyware kann entschieden werden in einem Land wie Sudan, wer stirbt und wer lebt. Und das ist viel wichtiger manchmal als das, was uns hier bedroht.
Helene, Reporter ohne Grenzen hat ja gefordert, dass der Abhörskandal in Griechenland lückenlos aufgeklärt werden müsse, und zwar durch eine unabhängige Untersuchung. Und die Regierung soll sich bitte komplett daraus halten. Siehst du von dieser Forderung irgendwas erfüllt?
Ja, der Überwachungsskandal in Griechenland, der ist ja jetzt mittlerweile schon seit über 1,5 Jahren dauert er an. Aber aufgeklärt ist er noch nicht einmal ansatzweise. Und tatsächlich ist ein gutes Ende eigentlich überhaupt nicht in Sicht. Unsere Forderung nach einer lückenlosen Aufklärung und auch einer unabhängigen Aufklärung und Untersuchung, die hast du ja gerade schon erwähnt, Nadine. Es ist leider so, dass sie nicht erfüllt wurden. Und auch die Ermittlungen sind derzeit völlig zum Stillstand gekommen. Die griechischen Behörden scheinen nämlich ziemlich entschlossen zu sein, tatsächlich diese Untersuchung auch nicht weiter voranzutreiben. Und das ist natürlich aus rechtsstaatlicher Sicht und aus Sicht der tatsächlich überwachten Journalisten wirklich alarmierend und schockierend. Da hole ich an der Stelle etwas aus. Die unabhängige griechische Datenschutzbehörde, die diesen ganzen Skandal eigentlich aufklären sollte, die konnte mittlerweile 92 Überwachungsziele und Angriffsziele identifizieren. Das ist ganz schön viel.
Ja, das ist eine Menge.
Ja, der Abschlussbericht dieser Behörde, der wurde letztendlich auch im Sommer letzten Jahres an die zuständige Staatsanwaltschaft ja dann auch in Athen übergeben. Und man beabsichtigte dort zu prüfen, durch eine weitere Untersuchung, inwieweit jetzt diese 92 Predator-Ziele mit einer Zielliste der überwachten Personen des griechischen Geheimdienstes eigentlich übereinstimmten. Also man hat letztendlich wirklich gesucht, wo sind diese Überlappungen in dieser Liste und wo sind Überlappungen der Angriffsziele zwischen der Behörde und dem, was die Datenschutzbehörde gefunden hat. Wenn man sozusagen auch der Staatsanwaltschaft folgt, dann haben sie sich natürlich auch erhofft, dass durch diese Übereinstimmungen und diesen Listenvergleich auch weitere wichtige belastende Indizien letztendlich für eine systematische Überwachung Indizien liefern, also Hinweise liefern. Und letztendlich würde das ja auch in der Praxis bedeuten, dass griechische Behörden tatsächlich schwer belastet werden und auch der griechische Regierungschef Mitsotakis schwer belastet wird. Wie letztendlich tatsächlich brisant, auch politisch brisant dieser Überwachungsskandal wirklich ist, das sieht man dann in dem Umgang mit den Ergebnissen der Datenschutzbehörde in Griechenland. Nachdem nämlich diese Staatsanwaltschaft in Athen die Untersuchung im Oktober dann tatsächlich beantragt hat, wurde dieser Fall ihr eigentlich prompt vom obersten Gerichtshof in Griechenland wieder entzogen. Und es hieß ganz offiziell, man würde diesem Verfahren eigentlich was Gutes tun, nämlich ihm ein Upgrade sozusagen geben, ihn aufwerten, um auch eine Gefahr der Verjährung, um dieser Gefahr entgegenzuwirken. Letztendlich ist es aber in der Praxis so, und so sehen wir das auch, dass die oberste Staatsanwältin Griechenlands eigentlich ja direkt von der Regierung eingesetzt wird und damit ist sie parteinah und auch linientreu. Mhm. Und da können wir natürlich nicht sagen, dass hier unabhängig untersucht wird und der Wille auch zur Untersuchung da ist.
Tassos hat ja auch schon erzählt, dass Überwachung in Griechenland für ihn als Journalist schon seit den Anfängen seiner Arbeit eigentlich dazugehört und jetzt gar nichts Neues ist. Aber natürlich ist dieser Überwachungsskandal jetzt in seinem Umfang, ja, als er publik wurde, hat einfach zu diesem großen Skandal geführt und hat nochmal eine andere Dimension. Du beschäftigst dich ja bei Reporter ohne Grenzen mit Internetsicherheit. Überwachungen von Medienschaffenden ist ja jetzt kein griechisches Problem. Also da gibt's ja andere Länder, wo man auch hingucken könnte. Und auch in Deutschland gibt's Internetüberwachung. Du hast mir von einem Fall erzählt aus Deutschland, als wir uns vorher mal unterhalten haben.
Ja, ganz genau. Also tatsächlich ist das wirklich ein sehr trauriges Bild, wenn man sich das so vergegenwärtigt. Denn überwachte Journalistinnen sind leider wirklich eine Realität. Das nicht nur in anderen Ländern oder vielleicht außerhalb der EU, an die man zuerst denkt, sondern tatsächlich auch in Deutschland, also vor unserer Haustür letztendlich. Erst vor einigen Monaten gab es einen veröffentlichten Bericht von Amnesty International und von einem europäischen Mediennetzwerk, dem European Investigative Collaborations Netzwerk. Die haben die Recherchen dazu gemacht und sie haben letztendlich festgestellt, dass mitten in Deutschland, in Berlin, der Journalist einer vietnamesischen Nachrichtenseite, nämlich Toi Bao, sein Name ist Lee Trung Khoa, auch Angriffsziel von einem Staatstrojaner, von einer Überwachungssoftware namens Predator eben auch wurde. Und das lief dieses Mal ganz anders, denn er wurde angegriffen über die Plattform X, also ehemals Twitter. Er hat also einen Post geschrieben und jemand hat diesen Post kommentiert und in dem Kommentar war ein infizierter Link zu Predator enthalten. Jetzt in dem Fall von Lee Trung-Koa war es glücklicherweise so, dass er nicht sozusagen diesen Link geklickt hat. Also das bedeutet, dieser Angriff war nicht erfolgreich. Aber in dem Zusammenhang konnte Amnesty durch forensische Analysen eben weitere 50 Angriffsziele identifizieren. Das ist doch sehr enorm. Vielleicht noch einiges zu den Erkenntnissen auch aus diesen Recherchen des Mediennetzwerks und von Amnesty. Sie sehen, und das ist wirklich sehr brisant, sie sehen die Angriffe in direkter Verbindung auch mit Vietnam und den vietnamesischen Behörden. Sie haben nämlich Unterlagen der Firmengruppe, die nennt sich Interlexa Alliance und steht hinter Predator. Diese Unterlagen dieser Firmengruppen haben sie analysiert und haben dort eben Hinweise gefunden, dass Predator tatsächlich quasi aus Europa verkauft wurde an Vietnam. Ja, und auch wir als Reporter ohne Grenzen, wir begleiten den Journalisten Lee Trung-Koa schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Er war auch hier im Podcast zu Gast,
ja, genau.
Und hat berichtet.
Genau. Ich erinnere mich.
Unsere Erfahrung ist nach wie vor dieselbe, ja, wenn nicht sogar eben schlimmer, dadurch, dass er halt jetzt auch tatsächlich vom Staatstrojaner Predator auch angegriffen wurde. Aber er beklagt auch heute noch tägliche Angriffe auf ihn über Facebook, YouTube und X, wo die Plattformen untätig bleiben und wo wir immer noch auf tatsächliche Konsequenzen warten. Das ist auch nur ein Fall, den wir betreuen. Es gab in Berlin auch noch einen tatsächlich leider erfolgreichen Angriff auf eine russische Exiljournalistin und die Herausgeberin einer unabhängigen Nachrichtenseite Medusa von Galina Timchenko. Also auch russische Exiljournalistinnen sind immer wieder bedroht. Und in dem Infektionszeitraum, wo man nachgewiesen hatte, dass sie angegriffen wurde mit Pegasus in ihrem Fall, konnten wir auch feststellen, dass unsere Kolleginnen Kontakt zu ihr hatten. Also auch wir waren potenziell auch Beifang dieser Überwachung. So, und jetzt sind wir letztendlich bei Deutschland, ja, und Deutschland wird ja auch häufig als das Mutterland des Datenschutzes benannt und sehr gelobt, aber wenn man sich solche Fälle anschaut, dann meint man oder kann man sehr leicht auch glauben, dass ja Daten von, ja, Exiljournalistinnen durchaus sowas wie auf einem silbernen Tablett für Angreifer bereit liegen. Denn Konsequenzen gibt's nicht, weder auf den Angriff auf Lee Trung-Koa noch auf Galina Timchenko. Und Nadine, ich möchte noch ein paar Sätze sagen zu deutschen Behörden tatsächlich. Denn wir wissen, deutsche Behörden sind auch selbst Kunden von Pegasus und auch von Predator. Pegasus
weiß. Was heißt das? Was meinst du mit Kunden?
Das bedeutet, dass sie letztendlich tatsächlich auch selbst diese Software gekauft haben. Und sie haben sie ja nicht nur gekauft. Es ist klar, wenn man das kauft als Behörde, dann nutzt man sie halt auch. Da ist man sehr, sehr intransparent. Aber wenn man sich zum Beispiel Pegasus anguckt, dann wissen wir, dass Pegasus vom BKA genutzt wird, vom BND, das ist der Deutsche Auslandsgeheimdienst. Es ist so, dass das, was schon lange bekannt ist, auch öffentlich bekannt ist, aber deutsche Behörden sich da auch ziemlich in Schweigen hüllen. Und neu hinzu, eben durch diese Recherchen von Amnesty und dem europäischen Mediennetzwerk, kommt halt jetzt noch eine weitere Ebene, nämlich, dass auch ein Kaufvertrag eigentlich besteht mit Predator, mit der Firma, die diesen supergefährlichen Staatstrojaner herstellt. Und zwar ist es in dem Fall CITES, das ist eine deutsche Behörde, das ist die zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich. Und da haben die Medienrecherchen dargelegt, dass schon seit 2019 Deutschland quasi Kunde dieser Interlexa Alliance ist. So, und der Skandal, der spielt sich eben auch da auf mehreren Ebenen ab. Denn wenn man das betrachtet, dann ist es schon so, dass Deutschland ja mit dem Kauf einer solchen Überwachungssoftware tatsächlich auch finanziell zu diesem Markt, zu diesen intransparenten Firmenstrukturen, zu dem auch Machtmissbrauch ganz aktiv beiträgt. Auch dazu beiträgt, dass solche gefährlichen Produkte auch weiterhin gegen oppositionelle Journalistinnen, Menschenrechtsverteidigerinnen eingesetzt werden. Und die zweite Ebene ist ja auch nochmal, dass die Behörde CITES eben selbst gar keine gesetzliche Grundlage für die Arbeit hat. Das bedeutet, hier muss dringend nachgebessert werden, denn es darf nicht sein, dass eine Behörde Überwachungssoftware benutzt und kauft, aber gänzlich ohne gesetzliche Grundlage.
Das klingt für mich auch schon nach einem Skandal eigentlich. Und ich frage mich ja da, also Reporter ohne Grenzen fordert ja auch, dass es Regulierungen geben soll, ne, für diese Spywares, Predator, Pegasus und so weiter. Aber wie kann das dann durchgesetzt werden? Wie soll das gehen, nach dem, was du jetzt gerade erzählt hast?
Also tatsächlich, das sind Skandale auf sehr vielen Ebenen. Und das ist tatsächlich ein Skandal, der jetzt eben sich nicht nur in Griechenland abspielt, das hast du ja gesagt, sondern eben in der EU und auch weltweit eigentlich ein sehr, sehr akuter ist. Aber so richtig anfassen will man da zumindest politisch nicht, weil die Staaten sind halt alle hier und da selbst eben involviert und mit verwickelt oder tragen zumindest zu dieser Infrastruktur bei. Ja, eine Regulierung ist natürlich extrem und wirklich umfassend notwendig und ich würde sogar sagen lebensnotwendig. Denn es ist ja nicht nur so, dass wir hier über, gut, dann werden halt sämtliche Daten abgefangen, Fotos, Videos, Nachrichten, ne? Man hat Zugriff über diese Späh- oder Überwachungssoftware auf Mikrofonaufnahmen, auf Videoaufnahmen. Das ist ja schon echt unheimlich genug eigentlich. Aber wir sagen da immer, wir müssen das alles, diese ganzen Angriffe, digitalen Angriffe, physischen Angriffe viel stärker in einem Zusammenhang sehen. Und da wird es eigentlich umso mehr beklemmender, denn diese Angriffe in der Menge können letztendlich auch zu Einschüchterungen von Journalistinnen und Medien und Redaktionen führen, aber auch noch schlimmer, ja, zu Entführungsversuchen haben wir in Berlin auch schon mehrfach gesehen, zu Vergiftungsversuchen auch, kann sogar zu Mord führen, was wir bei Jamal Khashoggi zum Beispiel ebenfalls schon erlebt haben. Ja, Reporter ohne Grenzen, wir setzen uns dafür ein, dass es ein sofortiges Moratorium, also einen Stopp gibt für den Export, für den Verkauf und auch für den Einsatz von Überwachungssoftware, wie zum Beispiel Predator und Pegasus. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass derartige invasive Software mit Menschenrechten überhaupt nicht vereinbar ist, weil ja sie ganz grundlegend zu einem Ausverkauf der Privatsphäre letztendlich beiträgt, ja, und damit auch viele, viele andere Menschenrechte, die wir alle haben, die uns alle zustehen von Geburt an, dass die Rechte auch verletzt werden. Und deswegen braucht es unbedingt eine Regulierung. Denn ja, es gibt zahlreiche, viele wirklich nachgewiesene, forensisch nachgewiesene, belegte, gut dokumentierte Überwachungsfälle überall auf der Welt. Aber es gibt keinen einzigen Verurteilten. Und ich finde, wir dürfen uns damit einfach nicht abfinden, sondern müssen weiterhin für die Rechtsstaatlichkeit kämpfen und natürlich in dem Sinne auch für einen viel besseren Schutz von Journalistinnen in allen Ländern dieser Welt, nicht nur in Europa.
Unbedingt. Ihr könnt übrigens auch viele dieser Geschichten hier nachhören in den anderen Folgen von Pressefreiheit grenzenlos. Wir haben schon viel über solche Fälle hier gesprochen, unter anderem eben mit dem vietnamesischen Kollegen. Wir hatten auch Can Dündar zu Gast, der auch davon erzählt hat, wie der verlängerte Arm der Türkei, des türkischen Staates, quasi auch in Deutschland nachwirkt. Also hört euch auch mal die anderen Folgen an, dieses Podcast. Der Abhörskandal ist das eine. Was muss denn sonst noch passieren, damit sich die Situation wieder verbessert, was die Pressefreiheit angeht, Tassos?
Nun, das Problem der Pressefreiheit hat tiefere Wurzeln. Das heißt, es hat mit der ökonomischen Krise zu tun, mit der Schwäche der Medien und den Medienhäuser und mit der Möglichkeit der Regierung, als Stützer dieser Medien und Medienhäuser aufzutreten. Praktisch gesagt, wenn die Regierung Geld gibt oder stützt, dann fordert sie auch etwas. Es mag brutal und zynisch klingen, aber das sind die Wurzeln des heutigen Übels, weil es ein Übel ist, dass das Land, was die Pressefreiheit betrifft, so tief gerutscht ist.
Es gibt nur noch wenige unabhängige Medien, sagst du damit, wie zum Beispiel Inside Story, das Portal, für das du arbeitest?
Es gibt einige unabhängige, kleinere Medien. Das heißt, das sind keine Nachrichtenredaktionen, die über alles berichten und alles decken. Das ist nicht ein vollständiger Newsroom. Wir machen nur Dinge, in denen wir stark sind. Zum Beispiel wir bei Inside Story machen wir Umwelt, Menschenrechte, Exporte vieles über lokale Angelegenheiten. Aber einen vollständigen Newsroom haben wir nicht. Wir sind 10-12 Leute. Solche kleinere Medien gibt es viele, die können mit weniger Geld überleben. Und das heißt, sie brauchen nicht das Geld der Regierung. Es gibt eine relativ gute Zeitung, eine relativ gute konservative Tageszeitung, Kathimerini. Und sonst ist es die Wüste. Da in dieser Wüste müssen Kollegen jeden Tag sozusagen ackern, um wichtige Informationen für die Gesellschaft veröffentlichen zu können. Es ist nicht immer einfach und auch in schlechten Medien arbeiten sehr viele Kollegen, die jeden Tag das versuchen.
Dann vielen Dank, dass du das versuchst mit deinen Kolleginnen und Kollegen zusammen weiterhin. Ich muss am Ende noch eine Frage stellen, an die ich schon die ganze Zeit denke, während wir miteinander sprechen. Denn wir sprechen über das Abhören, wir haben über den Abhörskandal gesprochen, darüber, wie weit verbreitet das ist und wie du als Journalist täglich damit umgehen musst. Jetzt sprechen wir hier auch über das Internet und sind miteinander verschaltet hier sozusagen. Du bist in Athen, ich in Berlin. Müssen wir davon ausgehen, dass uns gerade zugehört wird?
Technisch ist es möglich. Ich weiß nicht, ob die Leute die Ressourcen und die Zeit dazu haben.
Okay, es bleibt echt noch viel zu tun.
Ja.
Da ist noch ein ganz schön langer Weg vor der EU und auch vor der ganzen Welt, um diese Spywares in den Griff zu bekommen und auch sicherzustellen, dass Überwachung eben nicht passiert, zivile Überwachung, Überwachung Medienschaffender. Wenn wir jetzt mal nochmal nach Griechenland kommen, momentan ist Griechenland nur noch auf Platz 108 von 180 auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen. Also da muss ja so einiges passieren, damit sich da die Situation wieder verbessert, ne?
Ja, unbedingt. Also Griechenland ist ja tatsächlich, wenn man sich unsere Rangliste anguckt, quasi sozusagen EU-Schlusslicht, wenn man so will, ja. Und entsprechend gibt es auch wirklich viele dringende gesetzliche und auch politische Maßnahmen umzusetzen. Und da muss auch die Regierung so einiges tun und es gibt nicht zu knappe Empfehlungen in dem Fall. Aber ich versuche jetzt mal, das ist natürlich keine jetzt abschließende Einschätzung meinerseits, aber vielleicht einige Aspekte noch einmal zu unterstreichen, was den Schutz der Journalistinnen gegen Überwachung tatsächlich angeht. Also der erste Schritt, denke ich, wäre die volle Unabhängigkeit der Justiz und auch aller einschlägigen Aufsichtsbehörden sicherzustellen, unter anderem dass die Datenschutzbehörde zum Beispiel weiterarbeiten kann, dass aber auch wirklich die Staatsanwaltschaften demokratisch und auch im Sinne ihres Auftrags arbeiten können, ohne politischen Einfluss. Und es müssen in dem Sinne auch rechtliche Schutzmechanismen, Schutzvorkehrungen gegen Überwachung nachgebessert werden, ne? Und natürlich geht es vor allen Dingen, wenn man sich die Regierung und andere Vertreterinnen anschaut, dann muss natürlich auch ganz klar diese Untersuchung, die wir ja eben auch nach wie vor fordern, die muss passieren. Die muss vor allen Dingen unabhängig passieren. Und das ist total wichtig, dass die Regierung sich dort raushält. Ein anderes Problem ist die vage Definition von nationaler Sicherheit. Das ist ein Problem, was viele Staaten letztendlich haben und gerne auch mal nutzen, um Sicherheitsgesetze auszuweiten. Aber wir plädieren dafür, diese Definition viel, viel enger und klarer zu fassen, um eben genau diesen Missbrauch zu verhindern. Und darüber hinaus gibt es dann natürlich noch andere Aspekte, ne? Also es gilt, die unabhängige kritische Arbeit der Medien allgemein zu stärken, nicht zu behindern und auch von inhaltlicher Einflussnahme Abstand zu halten. Ein gravierendes Problem sind auch nach wie vor in Griechenland sogenannte Slaps. Das sind missbräuchliche Klagen gegen Medien, die häufig auch eben von sehr ranghohen Politikerinnen, auch in Griechenland eben, auf den Weg gebracht werden. Und zwar gerade dann, wenn Medien kritisch berichten und wenn sie über solche Skandale wie den Predator berichten und sowas überhaupt öffentlich bekannt machen. Und ich finde, das ist etwas, was extrem wichtige Arbeit ist auf Seiten der Medien. Und man kann sie eigentlich nur darin bestärken, uns als Öffentlichkeit weiterhin so gut zu informieren und damit ja auch von ihrer Seite aus ja, die Demokratie zu schützen und zu stärken.
Vielen Dank, Helene, für diese Einblicke und Informationen. Der Abhörskandal in Griechenland ist noch nicht vorbei und er ist nicht alleine dafür verantwortlich, dass die Pressefreiheit dort eingeschränkt ist. Vielen Dank, Tassos Teloglou, investigativer Journalist aus Athen, und Helene Hahn, Referentin für Internetfreiheit bei Reporter ohne Grenzen.
Schönen Tag nach Berlin. Tschüss, ciao.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar und ein paar Sternchen. Alle Infos zu dieser Folge findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Pressefreiheit grenzenlos ist eine Produktion von Reporter ohne Grenzen in Zusammenarbeit mit der Apparat Multimedia GmbH.